Sie hören Radio Potsdam am Montagvormittag. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an das Mittelalter denken? Dunkelheit, Kälte, Pestgestank, dreckige Wege zwischen windschiefen Häusern? Da sind Sie sicherlich nicht ganz allein. Aber dass unser Bild vom Mittelalter ziemlich weit weg ist von der damaligen Wirklichkeit, liegt nicht nur an zu vielen Hollywood-Blockbustern wie Name der Rose, sondern auch an einer ziemlich verschrobenen Betrachtungsweise in früheren Geschichtsbüchern. Einer, der uns heute im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkle des Mittelalters mitgebracht hat, ist der Mittelalter-Archäologe Matthias Wemhoff. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, bei Ihrem vollen Terminkalender. Herzlich willkommen bei Radio Potsdam.
Sehr gerne, freue mich.
Aber fangen wir mal ganz vorne an. Sie sind nicht nur Mittelalter-Archäologe, sondern auch der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museum zu Berlin, der Landesarchäologe des Bundeslandes Berlin, aber das ist immer noch nicht alles. Viele Menschen kennen Sie als archäologischen Experten bei Terra X oder als erfolgreichen Buchautoren. Wie bekommt man all diese Aufgaben unter einen Hut?
Ja, die liegen gar nicht so weit voneinander entfernt, denn mir geht es darum, einmal natürlich diese Epoche zu erforschen und zum Zweiten geht es mir als Museumsmann natürlich darum, das in die Breite zu bringen, Menschen dafür zu begeistern, das Wissen zu teilen. Das ist unsere Aufgabe und insofern nutze ich auch sehr gerne diese verschiedenen Formate dafür.
Okay. Ihr neuestes Buch, das Sie gemeinsam mit Gisela Greichen geschrieben haben, beschäftigt sich mit der Blütezeit des Mittelalters und heißt Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Ich war schon nach einigen Seiten total überrascht. In der Zeit vor 1200 gab es auf heutigem deutschen Boden weniger als 200 Städte. 100 Jahre später waren es schon 1200. Was ist denn damals plötzlich passiert?
Ja, es ist wirklich faszinierend. Die Städte, in denen wir heute leben, hier und eigentlich in ganz Deutschland, sind Städte, die erst in dieser Zeit entstanden. Also die Stadt fällt nicht vom Himmel, die ist nicht immer da. Ich zeige das in unserem Buch auch, dass die römischen Städte eine ganz komplizierte Entwicklung gehabt haben und eigentlich erst gar nichts mit den mittelalterlichen Städten zu tun haben. Oder auch die Städte, die in der Karolingerzeit entstehen. Erst um 1200, so zwischen 1150 und 1250, ist auf einmal das Modell da, was den Bürgern Entfaltung bietet, was Handel und Handwerk unterstützt und was einfach das Erfolgsmodell des Mittelalters ist und in denen wir uns heute noch bewegen.
Und wie kam das, dass das möglich war?
Ja, das ist eine ganze Fülle von Bündeln, die dahinter stecken. Zunächst einmal muss ein Bedarf da sein. Es ist eine Zeit, in der das Klima sehr, sehr warm ist. Es ist eine Zeit, in der Bevölkerungswachstum da ist. Es ist eine Zeit, in der der Handel international vernetzt ist. In Italien hat man schon viel früher Städte weiter und moderner entwickelt. Da gibt es schon Kaufleute, die letztlich die Geschicke der Stadt auch prägen. Und dieses Modell kommt dann so langsam rüber. Und dann gibt es einige Leute, ich zeige den Gründer von Freiburg da besonders, im Breisgau, der erkennt, jetzt ist die Zeit, eine Stadt zu gründen. Und wenn ich Erfolg haben will, dann muss die optimal auf die Bedürfnisse der Leute zugeschnitten sein, die ich da ansiedeln will. Und das war eine ganz, ganz neue Idee. Und die ist aber so überzeugend, dass ein regelrechter Wettbewerb entbrennt. Wenige Jahrzehnte später möchte jeder Landesherr eine Stadt haben, denn daran wird sein Erfolg gemessen. Es ist nicht mehr die Burg oder die Anzahl von Dörfern, sondern es ist die Qualität der Städte, die über den Wert einer Landesherrschaft entscheidet.
Wahnsinnig interessant. Sie haben es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Damals gab es eine Warmphase in Europa, die war wirklich unglaublich. Und zwar so, dass es sogar in dieser Zeit möglich war, dass im Oslofjord Wein angebaut werden konnte. Stimmt das?
Ja, wir sprechen wirklich vom mittelalterlichen Klimaoptimum. Wenn man durch viele Gegenden fährt, stößt man jetzt ja noch auf Begriffe von Weinberg, wo man denkt, hier oben an der Weser oder so, war da jemals Weinanbau möglich? In Ostpreußen Weinanbau? Ja, tatsächlich. Es gab diese Jahrhunderte um 1200, so bis an den Anfang des 14. Jahrhunderts. Dann beginnt das, was wir als kleine Eiszeit bezeichnen, was dann tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert trägt mit wirklich kälteren Temperaturen. Damals ist es so warm wie heute oder wie uns vorhergesagt. Es ist natürlich auch eine Zeit, in der unglaubliche Katastrophen dadurch entstehen. In Holland entsteht die Zuidersee, ein großes Gebiet an Land versinkt in der Nordsee, Überschwemmungen kommen dazu, die Polkappen sind fast abgefroren. In Grönland kann man sogar im Meer schwimmen und die Toten im Boden bestatten, eigentlich unvorstellbar heute noch. Also es ist eine andere Rahmenbedingung da vorhanden.
Aber hat er eben auch Vorteile, dass es plötzlich so eine lange Zeit so warm war, dass eben auch viel gebaut werden konnte
wahrscheinlich, oder? Ja, es hat extreme Vorteile natürlich gehabt, weil Gegenden, die vorher siedlungsungünstig waren, zum Beispiel auch in den höheren Lagen der Alpen, auf einmal mit genutzt werden konnten, weil viele Areale, wo sich vorher Rodung nicht lohnte, auf einmal nutzbar wurden, auch in den Mittelgebirgen. Also es ist auch eine Zeit, in der wirklich die Erschließung der Landschaft boomt. Und wir kommen hinterher dazu, dass der Waldanteil nicht viel geringer war als den wir heute haben. Also so zwischen 25% und 30%. Eigentlich das Siedlungsbild, wie wir es heute haben, entspricht dem, was in der Zeit entsteht.
Verrückt. Hat man eigentlich fast noch nie groß was darüber gehört. Also im Mittelalter verbindet man irgendwie mit anderen Themen. Gibt es denn eine bestimmte Stadt, die Sie besonders exemplarisch für diese Epoche sehen?
Eigentlich ist Berlin ein tolles Beispiel. Ich muss mal direkt in die Region hier kommen, Potsdam natürlich auch. Aber weil hier in Brandenburg findet man um die Zeit das modernste Bild von Stadt. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, in den, ich sag mal, Altsiedelgebieten, also jenseits der Elbe, da gibt es ältere Wurzeln, das geht in die karolingisch-ottonische Zeit zurück. Also da ist es gar nicht ganz so einfach. Das gelingt auch, die Phase um 1200 zu fassen, während hier ja praktisch vor 1160 überhaupt nichts möglich ist. Erst dann kommen die Markgrafen hier in diese Region und dann beginnt diese Phase der Städtegründung in unglaublicher Geschwindigkeit. Und da gründet man natürlich und baut das, was damals modern ist. Also hier kann ich relativ einfach das Bild finden, was damals das Erfolgsmodell gewesen ist.
Auf der blanken Wiese ist es sozusagen einfacher, eine Stadt zu gründen, als wenn schon was da ist.
Genau, nichts ist kontinuierlicher als Rechte. Das ist auch was ganz, ganz Interessantes. Also erst muss das Recht sich verändern. Also vorher war die Stadt Eigentum des Landesherrn. Eigentlich gibt es vorher ganz lange Jahrhunderte nur Städte, die Bischofsstädte sind. Also ein ganz großer Teil ist dann in geistlichem Besitz und so. Und die Leute können da zwar Handel treiben, aber sie haben praktisch kein Eigentum und keinen besonderen Rechtsstatus. Und was sich dann im 12. Jahrhundert durchsetzt, ist, dass eine Stadt wirklich geplant wird, dass Grundstücke vermessen werden, dass ganz systematisch investiert und gebaut wird. Man sieht das wahnsinnig spannend in Lübeck zum Beispiel. Mhm. Und dann wird das verkauft. Und insofern sind die Städte, die damals entstehen, eigentlich noch die Städte von heute, weil dieser Privatbesitz, der wird weitergegeben und der schafft Kontinuität. Da kann man mal zwei Parzellen zusammenlegen oder drei oder auch mal ein Stadtviertel, aber eigentlich bleibt das. Und insofern bewegen wir uns noch in diesen Städten. Eine Ausnahme ist da vielleicht Berlin, weil das ist dann nach dem Krieg alles sozusagen verstaatlicht worden und eine große Fläche geworden, wo die Parzellen keine Rolle mehr spielen. Aber in anderen Städten können wir das noch sehr, sehr deutlich fassen.
Wir sprechen gleich weiter mit dem Archäologen Matthias Wemhoff über die Blütezeit des Mittelalters und wollen dann natürlich auch von ihm erfahren, wie es denn so um 1200 hier in der Region um Potsdam war. Sie hören Radio Potsdam und aktuell live bei uns zu Gast ist der Mittelalterarchäologe Matthias Wemhoff. Er hat gemeinsam mit Gisela Greichen ein sehr spannendes Buch über die Zeit um 1200 geschrieben, in der die meisten unserer Städte entstanden sind. Aber nicht nur das, es war eine Zeit, der wir so geniale Alltagserfindungen wie Brille, Kompass und Uhrwerk verdanken. Hat das was damit zu tun, dass damals auch die Null erfunden wurde? Ich gebe zu, als Nichtwissenschaftler ist es wirklich ein bisschen schwer vorstellbar, dass eine Null erfunden wird. Kann man das überhaupt so sagen?
Ja, es passt nicht so richtig, aber sie wird eingeführt.
Oder sie wird eingeführt.
Das ist, glaube ich, der bessere Begriff, weil die Erfindung geschah schon einige Jahrhunderte vorher in Indien und kommt dann über die Araber in unseren Raum. Und vorher hat man sich eigentlich bemüht, mit diesen römischen Ziffern irgendwie zu rechnen. Aber wir kennen das, wenn wir so ein römisches Datum, MD und so weiter sehen. Das ist eigentlich immer additiv. Also die erste Zahl, die zweite, plus, 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 plus. Also alles, was mit Multiplizieren, mit Dividieren, mit Brüchen zu tun hat, ist wahnsinnig schwer ohne die Null. Die braucht man eigentlich dafür. Und insofern war das Rechnen äußerst kompliziert, nicht? Man hat da diesen Abakus gehabt und so diesen Rechenschieber, aber es hat eigentlich nicht so richtig für komplexere Sachen gereicht. Und die Zeit, die dann kommt, ist natürlich äußerst komplex. Denken wir mal an diese riesigen Gebäude, an die Kathedralen, die errichtet werden, an die Ingenieurkunst, also dieses Explodierende da. Und da kommt es gerade recht, dass die Null eingeführt wird. Es gibt da eine nette Geschichte. Es gibt einen Herrn Fibonacci. Mhm. Den kennt man noch, wenn man Mathe studiert. Die Fibonacci-Folge ist noch so ein Begriff. Okay. Und der kommt eigentlich aus Pisa, aber sein Vater hatte eine Handelsstation in Algerien. Und da ist er auch zur Schule gegangen und ist mit dem arabischen Wissen vertraut worden und hat diese Null gehabt und kommt dann auf diese geniale Fibonacci-Folge. Das geht da um Kaninchen, also mal wie viel Junge wirft ein paar Kaninchen und das in der Regelmäßigkeit gesetzt. Und er kommt darauf, dass man einfach immer die zwei vorhergehenden Zahlen addieren muss. Also 1 plus 2, dann kommt 3, 2 plus 3, dann kommt 5. Das kann man so weitermachen. Übrigens eine tolle Grundlage für den goldenen Schnitt. Und damit führt er dann letztlich auch die Null ein. Das ist etwas, was die mathematischen Fähigkeiten wirklich in Potenz erweitert. Und das ist das Tolle an dieser Zeit. Man erschließt das arabische Wissen, man übersetzt arabische Werke, man verfasst selber, auch dieser Fibonacci, neue Lehrwerke für die Mathematik. Die Universitäten entstehen, die erste Universität in Paris wird gegründet. Und diese Gelehrten sind natürlich europaweit vernetzt, auch durch ihre quasi Netzwerke, durch ihre Klöster und Orden zum Beispiel. Und auf einmal ist das Wissen überall greifbar und das führt letztlich zu ganz, ganz vielen Entwicklungen im Wirtschaftssystem, im Bausystem. Man kann auch so ein bisschen von den Anfängen des Kapitalismus sprechen.
Wann und wie hat man eigentlich entdeckt, dass das Mittelalter eben nicht nur grau und schäbig war? Und wie kommt eigentlich dieses Bild in unseren Köpfen zustande?
Ja, das Bild ist schrecklich, nicht? Das ist wirklich so hartnäckig.
Total.
Das dumpfe, stinkende Mittelalter, was eigentlich in Hütten lebt und man wartet durch den Dreck, stimmt alles überhaupt nicht. Natürlich war es nicht so wie bei uns heute. Natürlich hat es auch stärker gerochen an verschiedenen Stellen, aber die mittelalterlichen Bauordnungen zum Beispiel in Städten sind ausgesprochen streng, also strenger fast als ein heutiges Bauamt, selbst hier in Potsdam. Also man achtet auf total viel und wehe, einer hat irgendwas errichtet und einen Erker angefügt ohne Genehmigung, das wird wieder abgerissen und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr gründlich, es ist sehr viel Farbe im Spiel. Die Textilien, selbst die, die zum Schluss ihre Letztverwendung auf der Toilette gefunden haben, sind oft äußerst prächtig, äußerst farbig, wertvolle Stoffe. Also man lebt in einer farbenprächtigen Welt, die wir uns kaum so vorstellen können. Und ich glaube, das Ganze ist letztlich eine Konstruktion, die geht auf Aufklärung, die geht auf das Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts zurück. Also wenn man schon im Lichte stehen wollte in der Aufklärung, dann musste alles davor ziemlich dunkel sein und dann war auf einmal dieses dunkle Mittelalter irgendwie eine Lücke. Man verklärt die Antike und man verklärt die Gegenwart und dazwischen ist es halt dunkel und das stimmt halt alles so überhaupt nicht.
Wahnsinn, aber wie es dann doch in die Köpfe so dermaßen geschafft hat, dass selbst wir alle, die heute auch viel lesen können und sich bilden können, immer dieses Bild ganz hart im Kopf haben, ja?
Absolut. Ist natürlich auch so ein bisschen ein falsches Bild, dass wir immer ganz oben stehen. Mm. Dass wir so ein bisschen die Krone der Schöpfung sind.
Na,
und Geschichte
klar.
Geht immer besser. Stimmt überhaupt nicht. Es geht auf und ab und ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen.
Na, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie war denn das um 1200 hier in unserer Gegend? Was hat sich denn in dieser Zeit so rund um Potsdam entwickelt?
Ja, eigentlich ist das die Zeit wirklich, in der das Siedlungsgefüge so entsteht, wie wir es heute kennen. Wir wissen ganz viel über Potsdam, denn es gab hier spektakuläre große Ausgrabungen im Vorfeld des Schlossneubaus, des Landtags und der gesamten Wiederbebauung in der Mitte um den alten Markt. Nikola Hensel hat da die Grabungen geleitet, hat darüber ein tolles Werk geschrieben und auf einmal ist uns ganz klar, wie das passiert. Also viel klarer zum Beispiel noch als in Berlin, weil man hier dieses frühe Bild so gut rekonstruieren konnte. Also sie schreibt, im Prinzip kann sie sich vorstellen, so um 1180 kommen die ersten Siedler. Man muss sich vorstellen, es gibt hier eine slawische Besiedlung, die ist ungefähr da, wo die Heilig-Geist-Kirche einst stand. Da gab es auch wohl eine slawische Burg und die neuen Siedler kommen an und setzen sich in den Bereich heute Nikolaikirche Alter Markt. Vermutlich zuerst in Planwagen. Für die ersten Jahrzehnte findet man kaum was, aber dann geht's los. So sind wir wirklich um 1200, 1197 sind die ersten Dendrodaten und dann wird auch ruckzuck die Stadt praktisch aufgesiedelt. Man kann die einzelnen Grundstücke um den Markt fassen. Das ist noch so ein bisschen, wie das heute ist, zwei große Straßen, die da vorhanden gewesen sind und ein Rathaus entsteht wahrscheinlich auch relativ früh. Das Interessante an Potsdam ist, es bleibt eigentlich eine Kleinstadt. Also im Mittelalter, das ist so ein Zustand, den relativ viele Städte haben, aber es gibt kein großes Wachstum. Es reicht auch nicht dafür aus, praktisch die hölzerne Palisade irgendwann mal durch eine feste Stadtmauer zu ersetzen. Es gibt hier keine weitere Klostergründung, Franziskaner, Dominikaner, die man sonst in den Städten mit ein bisschen mehr Anspruch in der zweiten Hälfte, spätestens um 1300 überall findet. Kein Spital und so weiter. Also es ist eine kleine Gemeinschaft, die hier entsteht, um die Vorgängerkirche der Nikolaikirche, Friedhof, erste Gräber sind da ausgegraben. Auch interessant, auch sehr früh dann schon slawische Personen slawischen Ursprungs von ihrer Tracht, die dort bestattet sind, vielleicht dann schon die ersten Siedler da auch geheiratet haben. Also wirklich spannende Entwicklung. Sogar die ersten Flugspuren kann man hier fassen.
Ach was. Ist ja verrückt. Und kann das vielleicht auch damit zu tun haben, dass auch damals schon, ich meine, Potsdam leidet ja auch manchmal darunter bis heute, dass Berlin sehr nah ist, also Fluch und Segen gleichermaßen, war das vielleicht damals auch schon so, weil Berlin doch recht nah war und dort es schneller wuchs als hier?
Das spielt sicher eine Rolle, weil dann andere Handelswege wichtiger gewesen sind. Man hat natürlich als bedeutenden Ort in der Zeit auch Brandenburg an der Havel und dann den Weg, der über Spandau weiterführt, dann letztlich Berlin, Richtung Berlin. Und es gibt halt eine Trasse, die etwas weiter östlich verläuft, die dann von Leipzig hochkommt nach Berlin. Und die wird in dieser Zeit auch ziemlich wichtig. Und das ist dann der Spreeübergang. Und deswegen, glaube ich, überwindet dann auch ziemlich schnell Berlin, Brandenburg an der Havel an Bedeutung und auch Spandau, was ja eigentlich viel älter ist und da eine andere Karriere hätte bekommen können.
Und die Spandauer behaupten ja bis heute, dass sie keine Berliner sind. Wir wollen in der kommenden halben Stunde noch weiter plaudern mit Matthias Wemhoff über spektakuläre archäologische Funde, und zwar in Berlin, und auch darüber, dass man sogar manchmal in früheren Kloaken erstaunliche Entdeckungen machen kann. Sion Radio Potsdam am Montagvormittag. Und wie ein Orkan fegte die moderne Zeit durch die Welt des Mittelalters. Um 1200 entwickelten sich hunderte neue deutsche Städte und ein nie dagewesener Erfindergeist. Darüber sprechen wir in dieser Stunde mit dem Mittelalterarchäologen und Buchautoren Matthias Wemhoff. Sein aktueller Bestseller heißt Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Jetzt gibt es natürlich spezifische archäologische Funde, die besonders eindrucksvoll die Entwicklung dieser Städte dokumentieren. Und da machen sie, wenn es sein muss, auch nicht vor mittelalterlichen Toiletten halt. Was haben Sie denn da gefunden, Herr Wimmer?
Ja, die Kloaken, das sind wirkliche Fundgruben für uns Archäologen schon seit einigen Jahrzehnten. Denn da kommt ja alles auch erstmal unabsichtlich rein. Da wird der Müll mit reingeschmissen, da kommen die Fäkalien rein. Und vor Jahrzehnten war es natürlich ganz toll, dort die Keramik rauszuziehen, eine Vorstellung davon zu bekommen, was im Haus genutzt wurde. Von den Textilien habe ich ja schon gesprochen. Und in den letzten Jahren ist noch ein bisschen mehr dazu gekommen, denn wir haben jetzt auf einmal die Genetik, die wir nutzen können und die Möglichkeit, das Ganze nochmal anders zu untersuchen. Überhaupt, es ist ja eine Explosion der Naturwissenschaften da, die uns eine Fülle von neuen Informationen geben. Und ganz besonders spannend finde ich gerade Untersuchungen, die in Lübeck gemacht worden sind. Da fand vor einigen Jahren wohl die wichtigste Grabung in Deutschland statt, in dieser Zeit, nämlich die Ausgrabung des Gründerviertels, da wo die ersten Kaufleute sich angesiedelt haben, wo wir genau sehen können, wie schnell diese Städte entstanden, wie normiert die Häuser waren, wie sie zugerichtet waren auf die Bedürfnisse der Kaufleute. Und sie hatten natürlich auch immer die Entsorgungsstelle im Hinterhof, die Kloake und die Toiletten darüber. Da sind auch Unglücke passiert, von einem berichte ich in dem Buch. Und da sehen wir dann, in dem, was wir aus der Kloake ziehen, wie diese Kaufleute gelebt haben. Und die neuesten DNA-Untersuchungen, ich kann das mal kurz zitieren, die zeigen, ja, wie opulent auch die Speisen damals waren. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir mit dem Bild des finsteren Mittelalters daran gehen. Also, da sind gefunden worden, eigentlich fast in jedem Haushalt, Paradieskörner, Galgern, Borago, Zimt, Koriander, Zitronen, Safran, Kreuzkümmel, Kurkuma, Datteln, Feigen, Pflaumen und Mandeln, Muskatnuss, Narde, Oliven, Ölbaumgewächse, Trauben und natürlich Pfeffer und Ingwer. Also so eine duftende Weihnachtszeit können wir uns alle jetzt hier vorstellen, aber das war dann fast Alltag.
Das hätte man nie für möglich gehalten, ja? Mit unserem Bild vom Mittelalter, das ja fast ein besseres Ernährungssystem war, als wir heute haben.
Also luxuriös. Ja. Also wir sind immer sind alle ganz begeistert, wenn sie auf einmal mit Kurkuma irgendwie anfangen und meinen, das ist der letzte Schrei.
Ja.
Das war damals schon da. Und das heißt, es gibt ein funktionierendes Handelssystem mit vielen Stationen, was selbst die westindischen Gewürzinseln erreicht. Und das ist wirklich internationaler Handel. Da spielt dann natürlich bald die Hanse eine Rolle, aber auch die Verbindung nach Italien. Und das kommt dann in jedes Haus. Das wird auch hier nach Berlin und letztlich auch nach Potsdam gekommen sein. Also die Pfefferkörner finden wir in den Jahrzehnten nach 1200 fast überall.
Interessant. Jetzt erfahren wir ja heute hier im Radio und als Leser Ihres Buches wirklich erstaunliche Dinge über das Mittelalter. Wie hat sich denn Ihr Blick auf mittelalterliche Städte durch Ihre Forschung nochmal verändert?
Also ich habe ja eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig verstanden, wie dieses System funktioniert und wie modern es ist. Also mein persönlicher Lebensweg führt ja aus Westfalen, letztlich über Ausgrabungen, die dort gewesen sind, letztlich hier nach Berlin. Also ich habe eine gute Vorstellung von dem, was im westfälischen Gebiet, ich schilder sehr ausführlich Paderborn, ich schilder die rheinischen Städte, Köln zum Beispiel, was da passiert ist. Und da hat man noch diese vielen Vorstufen von Stadt. Und erst in den letzten Jahren haben wir erkannt, dass es in der Mitte des 12. Jahrhunderts oder ab der Mitte des 12. Jahrhunderts richtige Planungsprozesse gibt, die auch über diese alten Städte hinwegfegen. Und die können wir, glaube ich, erkennen mit dem Wissen dieser neu gegründeten Städte hier im Hintergrund. Auch damals scheut man keine Investitionen. In Paderborn hat man einen wahnsinnig tiefen, mächtigen Steinbruch auf einmal bebaut. Da haben die Leute in 6-7 Meter Tiefe gewohnt, in der Grube große Häuser gebaut. Offensichtlich war es der Drang in die Städte so groß, dass auch solche Grundstücke ausgenutzt wurden. Und das zu sehen, wie das da vor sich geht, wie die Parzellierung da ist, das ist für mich wirklich eine neue Erkenntnis dieser systematischen Stadtarchäologie der letzten Jahre. Und dann ahnt man auch, wie so eine Stadt funktioniert, wie das eigentlich alles ineinander greift. Also wie tatsächlich eine Gemeinschaft auch entsteht, die handlungsfähig ist. Die Menschen sind ja nicht nur in die Bürgergemeinde, die sehr unterschiedlich verfasst ist, inhaltlich eingewoben, können sich da auch engagieren. Sie sind gleichzeitig in Zünften, in Gilden, sie sind in der Pfarrgemeinde organisiert, in Bruderschaften. Also es ist ein unglaubliches soziales Netzwerk, was in diesen Städten agiert und was die Städte vielleicht auch so handlungsfähig macht und letztlich auch so fähig zum Überleben. Denn das Erstaunliche ist, dass es nur relativ wenige Fehlgründungen gibt, also Gründungen, die richtig eingehen, während Dörfer in Krisenzeiten längst nicht so resilient sind, viel schneller aufgegeben werden. Und Städte finden immer eine Möglichkeit, auch in diesen schwierigen Situationen mit wenigen Ausnahmen weiterzuleben.
Mhm. Gibt es noch weitere überraschende Erkenntnisse, die Sie während der Arbeit an Ihrem aktuellen Buch gewonnen haben?
Es ist, glaube ich, wirklich eine Fülle. Und das kommt auch so zusammen in dieser Zusammenarbeit auch mit Gisela Greichen, dass wir wirklich gesagt haben, wir ziehen diese Aspekte, welche Bedeutung hat das Recht, welche Bedeutung hat die Entwicklung von Wirtschaft, welche Bedeutung hat die Umwelt in dieser Zeit letztlich zusammen und verbinden das mit dem archäologischen Befund. Zum Beispiel der Blick auf die Umwelt ist extrem wichtig, nicht nur beim Klima. Es ist eine Zeit, die natürlich unglaublich Ressourcen frisst. Das ist am Anfang fast alles Holzbau. Also eine Stadt verbraucht Holz ohne Ende. Energie wird meistens durch Holz bereitgestellt. Und wenn man nicht aufgepasst hätte, hätte es bald hier in Deutschland so ausgesehen, meinetwegen wie in Italien zur Römerzeit, wo jeder fette Stamm sofort abgeholzt ist. Und die Städte reagieren relativ schnell und haben dann im Prinzip, würde man sagen, Baumschutzsatzungen, also Stadtwälder, strenge Entnahmevorschriften und versuchen so ein System auch von Nachhaltigkeit einzubringen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung oder auch eine Entwicklung in der Landwirtschaft, wo man zwar neue Flugsysteme hat, den Wendeflug, der effizienter ist, aber auch dann die Dreifelderwirtschaft, die dafür sorgt, dass sich die Ressourcen wieder erholen können. Also man kommt zu einem Erfahrungswissen, das wirklich dazu trägt, dass die Ressourcen eigentlich über Jahrhunderte reichen und genutzt werden können.
War alles schon mal da, könnte man sagen.
Ja, und dann eigentlich erst mit preußischen Agrarreformen und einer Übernutzung der Flächen dann zum Problem werden.
Wir sprechen gleich weiter mit Matthias Wemhoff über eine spektakuläre Ausgrabungsstätte in Berlin und darüber, wo er gern mal die Spitzhacke oder sagen wir besser den Pinsel zum Ausgraben ansetzen würde. Sie hören Radio Potsdam und in dieser Stunde räumen wir auf mit Ihrem Bild vom Mittelalter. Statt grau und stinkend geht es bei uns heute duftend und voll Tatendrang zu. In der Zeit um 1200 entstanden nämlich die meisten unserer Städte, in denen wir heute noch leben. Darüber spreche ich mit dem Mittelalterarchäologen Matthias Wemhoff, der über diese Zeit ein sehr spannendes Buch geschrieben hat. Was würden Sie denn sagen, inwiefern prägen denn die mittelalterlichen Stadtstrukturen noch bis heute unsere Städte und gibt es vielleicht sogar Parallelen zwischen der Gründerzeit des Mittelalters und der heutigen Zeit der Urbanisierung?
Also zunächst prägen die Städte tatsächlich heute unsere Landschaft. Also da, wo im Mittelalter eine Stadt gegründet wurde, ist sie auch heute noch. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Neugründungen. Also die kann man am Finger abzählen. Mannheim zum Beispiel, also mal eine Barockstadt, die irgendwo dazukommt. Aber ansonsten sind das alles mittelalterliche Gründungen. Und unser Bild von Stadt prägt das ja auch. Also wir sagen immer Altstadt und meinen eigentlich immer den mittelalterlichen Gründungskern innerhalb der Mauern. Und da drumherum kommen dann jüngere Viertel, die wir mit dem fälschlichen Namen Gründerzeit bezeichnen, weil sich das damals auf das Kaiserreich und die Entstehung des Kaiserreichs bezieht. Aber eigentlich die Zeit, wo dann wirklich mal ein Stadtgründer aktiv war, das ist unsere Zeit um 1200. Also wir leben noch in diesen Städten, wir nutzen sie, wir finden sie auch oft attraktiv und spüren dort so etwas wie eine Geborgenheit, eine Zusammengehörigkeit, vielleicht auch eine Ästhetik der Gebäude, die nach außen auch gerichtet ist, also die Stadt als öffentlicher Raum. Man muss sich vorstellen, im Mittelalter findet ganz viel auf den Straßen statt. Es wird wahnsinnig viel gefeiert. Es gibt unheimlich viele Feiertage, viel, viel mehr als heute. Also der kirchliche Kalender ist voll davon. Und also insofern ist das auch sehr öffentlich, sehr lebendig. Ja, und unsere Urbanität ist, vielleicht kann man es auch in Berlin ganz gut sehen, mit diesem Mega-Wachstum, was dann in der Industrialisierung kommt. Also von der kleinen Stadt auf die mega große Millionenmetropole. Das haben wir auch an anderen Orten. Das ist zum Teil auch ein schwieriger Prozess, weil diese Sicherheiten, diese Strukturen, die es dann in mittelalterlichen Städten gab, die das Ganze vielleicht auch lebenswert gemacht haben oder auch so Netzwerkcharakter spannten, die sind dann oft weggebrochen. Und ich glaube, wenn wir in Zukunft mit Urbanität leben wollen, dann müssen wir uns auch das nochmal vor Augen führen und auch Möglichkeiten finden, Urbanität auch wirklich auszudrücken und zu leben. Das hat auch natürlich Konsequenzen für den Städtebau. Ich glaube, da kann man sich manchmal etwas von abschneiden, wie so eine mittelalterliche Stadt, um die Plätze, um die Kirchen, um alles herum letztlich organisiert worden ist und welche Begrifflichkeit von öffentlichem Raum auch dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, bei uns schon notwendig, aber noch viel wichtiger ist das weltweit. Mhm. Die Stadt des Mittelalters, die Stadt, die ich vorstelle, ist nun wirklich ein typisch europäisches Modell. Das ist auch etwas, was hier für unsere Region in der Art und Weise ganz besonders ist. Aber wir haben natürlich diesen Trend zu Megacities überall, die eigentlich auch dann ohne Grenzen wachsen und letztlich dieses Planende oft vermissen lassen, was eine Stadt dann lebenswert macht. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Wir leben in einer Zeit, wo erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land wohnen.
Wahnsinn. Wo viel gebaut wird, da entstehen natürlich auch große Löcher und jeder Bauherr fürchtet sich auch manchmal davor, dass man was Historisches findet in seinem Boden. Das bedeutet nämlich meistens Bauverzögerung. Aber was 2022 in Berlin-Mitte zum Vorschein kam, ist wahrscheinlich auch für Sie eine kleine Sensation gewesen. Ein mehr als 65 Meter langer, top erhaltener Bohlendamm aus dem 13. Jahrhundert. Wie haben Sie damals davon erfahren?
Ja, es hat sich natürlich sofort bis zu mir auch als Landesarchäologen rumgesprochen. Ich bin dann sofort auch dahin und ich war völlig überrascht und fassungslos. Also das war ein Bereich, wo wir da einfach nicht mit gerechnet haben. Praktisch im alten Straßenbereich auf einer Länge von über 60 Metern die intakte Konstruktion, die so zwischen 1220, 1230 da entstanden ist, das ist eine unglaubliche Sache. Also das mitten in dieser Hauptstadt Berlin, wo so viel drüber gegangen ist, gerade in diesem Bereich. Also insofern, wir waren völlig überrascht. Wir haben das Ganze sehr gut und schnell auch dokumentiert. Es gibt uns einen wichtigen Hinweis, welche Ecke auch diese Rolle da zur Spree spielte, wo vielleicht die Anlandepunkte für die Kähne gewesen sind, wo man ausgeladen hat, wo man da auch dann Handelsmöglichkeiten hatte. Also das ist eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, so einen Bohlenweg, und zeigt nochmal, ja, welche Power auch hinter solchen Stadtgründungen dann steht, um so große Sachen natürlich auch zu machen. Die sind, sag ich mal, wenn sie dann mit einer großen Kirche und einer Kathedrale vergleicht, dann eher klein, aber trotzdem, es geht in alle Bereiche hinein. Und es war wichtig für uns, einen Teil davon auch rauszunehmen. Es ist ein sehr mühsamer Prozess. Holz, wenn das einmal offen liegt, kann man nicht retten, kann man nicht halten. Das muss, also das ist ein Zufall eigentlich, dass es so gut abgeschlossen war, dass keine Luft dran gekommen ist und keine Feuchtigkeit zur starken Zersetzung geführt hat. Aber natürlich hat das Holz sich quasi aufgelöst. Und wenn man das einfach so liegen lassen würde, es würde in 0,0 sich total verformen und einen Großteil auch der Substanz verlieren und viel, viel kleiner werden und schrumpfen. Deswegen haben wir einen Teil rausgenommen und der liegt jetzt in großen Wannen und wird getränkt und gewässert. Und demnächst, wenn er ganz sauber ist, dann kommt so langsam eine andere Flüssigkeit da rein, die letztlich zu einer Stabilisierung des Holzes führt. Und dann kann man es in ein paar Jahren, das dauert noch ein paar Jahre, das Ganze dann auch ausstellen. Ich hoffe am Molkenmarkt, wenn da wieder gebaut wird, das ist ja auch so eine Rückführung auf den eigentlich mittelalterlichen Stadtgrundriss da. Und da wird es dann auch ein archäologisches Fenster geben, wo man das sehen kann.
Das wäre spannend. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten als Archäologe, würden Sie gerne mal schauen, was drin ist im Boden?
Ja, ich hatte immer schon so Stellen, wo ich gerne grabe. Ich war lange Zeit auch aktiv mit russischen Kollegen. Wir haben mal eine große Ausstellung gemacht, Deutsche und Russen. 1200 Jahre, Geschichte, Kunst und Kultur 2012. Da sah die Welt noch anders aus. Da hatten wir tatsächlich überlegt, ob man nicht mal eine gemeinsame Grabung in Nowgorod machen konnte, diesem großen Handelsstützpunkt in der Nähe von Petersburg, an der Neva. Und an dieser Stelle, da gibt es den Peterhof, also praktisch die Handelsniederlassung der deutschen Hanse. Mhm. Und ein abgegrenztes Gebiet. Und da waren Planungen im Gange und da hätte man vielleicht sogar mal ein gemeinsames Projekt machen können. Das wäre unglaublich spannend. Also diese Hanse ist ja faszinierend und über den Bereich wurde dann natürlich auch eine wichtige Route durch die russischen Flusssysteme bis ins Schwarze Meer, ins Kaspische Meer erschlossen und dann Anschluss letztlich an die Seidenstraße, arabischen Handel. Also das hätte mich gereizt, aber das ist im Augenblick leider alles außer jeder Möglichkeit.
Momentan ja, aber wer weiß ja nicht, was irgendwann mal passiert. Hoffentlich wird es irgendwann mal besser. Wir drücken die Daumen, dass das klappt. Wir sprachen heute mit dem Archäologen Matthias Wemhoff über sein neuestes Buch, welches er gemeinsam mit Gisela Greichen geschrieben hat. Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Und hoffen, dass sich jetzt auch Ihre Wahrnehmung vom Mittelalter so ein bisschen verändert hat. Das Buch ist natürlich sowieso empfehlenswert. Aber wenn man daraus noch mehr erfahren will, am Mittwoch gibt es eine Lesung. Ich muss es jetzt ganz schnell selber sagen, weil wir sind nämlich schon über die Zeit. Am Mittwochabend am 18. Dezember, 19 Uhr, im Fitnessclub Nausports in Bergholzrehbrücke. Der Eintritt ist frei. Es wäre allerdings nett, wenn Sie sich anmelden würden im Club. Ich sage ganz lieben Dank, Matthias Wehmhoff, für den Besuch heute im Studio. Und wir sehen uns natürlich am Mittwoch bei der Lesung nochmal, wenn Sie wissen wollen, wo das genau ist. Sie erfahren es bei uns auf unserer Internetseite bei radiopotsdam.de.